Heute lesen wir die Verse 7 bis 16 aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefes weiter. Wir sind ja unterdessen im zweiten großen Abschnitt des Epheserbriefes gelandet, der Wandel und der Dienst der Gläubigen. Wir haben von der siebenfachen Einheit gesprochen, die zugleich den würdigen Wandel der Gläubigen darstellen soll. Und heute geht es ja um die Gaben des auferstandenen Christus, Bau der Gemeinde durch die Gaben Christi. Es lautet hier: Einem jeglichen aber unter uns ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was ist's? Denn dass er zuvor ist hinuntergefahren in die untersten Örter der Erde. Der hinuntergefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib Christi erbaut werde, bis dass wir alle hinankommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi, auf dass wir nicht mehr Kinder sein und uns bewegen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei, womit sie uns erschleichen, uns zu verführen. Lasst uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am andern hangt, durch alle Gelenke, dadurch eins dem andern Handreichung tut, nach dem Werk eines jeglichen Gliedes in seinem Maße und macht, dass der Leib wächst zu seiner Selbstbesserung und das alles in der Liebe. Ein Abschnitt, der also deutlich machen soll, dass Gott in Christus Gaben ausgeteilt hat, die notwendig sind, Gemeinde zu bauen. Wir haben uns ja schon des Öfteren gesagt, Gemeinde können Menschen nicht bauen. Wir können Vereine bauen, aber Gemeinde Jesu können wir nicht bauen. Das ist eine Aufgabe, die sich Gott selbst vorgenommen hat, in die er uns als die seine bluterkaufte Schar mit hineinnehmen möchte. Aber wir haben nicht die Aufgabe bekommen oder die Autorität, selbstständig diese, seine Gemeinde zusammenzufügen und zu bauen. Eines soll uns auch wichtig sein, Gemeinde Jesu soll nicht nur aus einzelnen Gliedern bestehen, die möglicherweise selbstständig in sich nur ein Glied Jesu oder ein Jünger Jesu sein wollen, sondern wir sollen uns verstehen als einzelne Glieder, die aber zusammengefügt worden sind zu einer Arbeit an einem Leib. Kein Glied kann separat für sich eingesetzt werden zum Bau des Reiches Gottes. Also ein Privat- oder Einzelchristentum kann es nicht geben, sondern die Aufgabe ist eine gemeinsame. Darum sollen die Glieder zusammenwirken. Der Dienst der Gemeinde ist also ein geistlicher, und darum braucht es dazu geistliche Gaben. Der geistliche Leib des Herrn muss mit den Gaben Gottes, den geistlichen, gebaut werden. So wie Jesus Christus für unsere Sünden in den Tod gehen musste, ist er auch um unserer Rechtfertigung willen zu dem neuen Leben auferstanden, dass wir vor Gott gerecht sind und vor Gott leben können. Es muss also, um den Vergleich nochmal zu nehmen, zum geistlichen Dienst müssen geistliche Gaben da sein. Um vor Gott leben zu können, muss das neue Leben da sein. Das alte Leben ist nicht tauglich, vor Gott zu leben. Das alte menschliche Wesen, unerlöst, vollbringt doch nur das Gegenteil von Aufbau. Es baut ab. Wir müssen also Gottes Gaben durch den Sieg Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha empfangen, damit wir wirklich ergänzend leben können miteinander und dass wir aufbauend leben können vor dem Angesichte des Herrn. Wir müssen uns das praktisch vorstellen. Wir sind ja nun heute schon 2000 Jahre lebend nach der ersten Gemeinde. Wir sind ja klug geworden. Wir haben ja Erfahrung gesammelt. Glauben wir zumindest sicher, wir haben ja auch das gedruckte Wort heute, was die ersten Gläubigen nicht hatten. Für sie war das absolut neu. Vorher nur im Heidentum gelebt, versucht irgendeine Verbindung zu Göttern zu finden, zu Gott zu finden, zu jemand zu finden, der sie trägt, führt, erhält und den Sinn des Lebens gibt. Und plötzlich lernen sie Jesus kennen. Was ganz Neues. Und darum musste dieser Brief auch geschrieben werden, um Orientierung zu geben, was nun die Aufgabe der neugeborenen Menschen, der Kinder Gottes ist. Was prophetisch bereits im Psalm 68 gesagt worden war, nämlich, dass dieses Wort, was hier zitiert wurde, dass Jesus aufgefahren ist in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt, hat Gefangene auch geführt, die nämlich gegen den Bau der Gemeinde Jesu streiten und hat aber denen Gaben gegeben, den Menschen, um an diesem geistlichen Bau tätig zu sein. Dieses prophetische Wort hat sich nun in der neutestamentlichen Gemeinde erfüllt. Wir wissen, in Israel gab es nicht viele, die den Heiligen Geist empfangen hatten. Es gab nicht viele, einmal waren es 70 Älteste, die Orientierung bekamen durch das unmittelbare Wirken Gottes. Die anderen waren immer darauf angewiesen, irgendwie mitzuhören, mitzudenken und zu versuchen, das Gehörte umzusetzen. Sie hatten keine persönliche Geistesleitung. Sie gaben auch ihre ganz natürlichen Gaben hinein, was sie konnten. So der eine, der war kräftig, der konnte ein paar Steine heben, dann hat er eben das gemacht. Die andere konnte vielleicht gut nähen und hat das gemacht. Viele haben mitgearbeitet in Israel, aber nicht an dem geistlichen Bau. Dazu brauchte es eine geistliche Ausrüstung. Diese Mitarbeit im Alten Testament war eine Vorbereitung auf das Neue. Eine Zubereitung, bis Christus kam, der dem Feind die Macht genommen hat und nun durch die Wiedergeburt im Geist Gaben austeilen konnte. Wie zu Pfingsten, wir haben uns neulich daran erinnert, die Jünger sollten nicht von Jerusalem weichen und eigenständig anfangen zu evangelisieren, bevor sie nicht den Heiligen Geist, die Geistestaufe zu Pfingsten empfingen. Wartet, bis diese Verheißung kommt, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Erst dann könnt ihr echte Mitarbeiter sein. Also prophetisch wurde das schon vorausgesagt und nun hat es sich erfüllt. In Vers 7 lasen wir, einem jeglichen unter uns ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Das will bedeuten, jeder Wiedergeborene, jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, hat damit auch Gaben empfangen. Ohne Ausnahme. Denn die Gaben sind im Heiligen Geist verborgen. Wer wiedergeboren ist, hat Gaben zum Aufbau der Gemeinde Jesu empfangen. Petrus, der Apostel, drückte das so aus und machte das so deutlich in 1. Petrus 4 und sagt ja, dass jeder dem Nächsten dienen soll mit der Gabe, die er empfangen hat. 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter über mancherlei, und jetzt kommt dieses kleine Wörtlein, was dabei wichtig zu beachten ist, Gnade Gottes. Mancherlei Gnade Gottes. Gnade Gottes heißt Geschenk. Geschenk. Hier habt ihr was geschenkt bekommen, eine Gabe aus Gnaden geschenkt bekommen, die eingesetzt werden soll zum Dienst untereinander der Gläubigen. Manche warten ja immer darauf, dass die anderen endlich sich bessern und sich dann selber einreihen wollen. Nein, jeder ist aufgefordert, mit seiner Gabe beizutragen zum Guten, nicht auf den anderen zu warten, wie der sich entwickelt, sondern das eigene anzubieten, was er bekommen hat. So jemand redet, dass er es gebunden, sag ich jetzt mal, so hab das Wort eingefügt, dass er es rede als Gottes Wort. Gebunden an Gottes Wort. Wenn jemand ein Amt hat, dass er es tut aus der Kraft seiner Weisheit, nein, aus der Kraft und dem Vermögen, das Gott darreicht, nicht darunter. Gott will es nicht darunter machen, auch nicht darüber, aber nicht darunter. Das heißt, wer ein Amt hat, soll es aus der Kraft des Heiligen Geistes tun, aus dem, was Gott dargereicht hat. Warum? Damit in allen Dingen steht hier allein Gott gepriesen wird. Nie ein Mensch, denn im Reiche Gottes, am Leibe Jesu, hat der Mensch überhaupt keinen Ruhm. Keinen Ruhm. Gott ist der, der in Jesus Christus diese Gemeinde ins Leben gerufen hat durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Und er baut sie und er versorgt sie. Darum beschenkt er die Glieder seines Leibes, des Leibes Christi, damit sie mit dieser Kraft und mit diesen Möglichkeiten Mitarbeiter am Aufbau der Gemeinde sein können und Gott allein dadurch Ehre empfängt. Im Römerbrief lesen wir das auch in diesem Zusammenhang, Römer 12. Ich lese mal Vers 3, 6 und 5. Da heißt es, ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jeder unter euch, dass niemand weiter von sich halte, als es sich gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte, ein jeder, nachdem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Also auch hier wieder diese Eingrenzung. Was soll in der Gemeinde Jesu frei werden? Nur das, was Gott ausgeteilt hat. Wir merken schon bei dieser Betrachtung, dass vieles andere oft unter uns frei wird. Viel Menschliches, Getue und Gehabe und Gerede. Das sollte eigentlich nicht frei werden. Frei werden soll nur das, was Gott dem Einzelnen gegeben hat. Vers 6. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, also wieder das Wort Geschenk, nach dem Geschenk Gottes, das uns gegeben ist, die Gaben, die uns gegeben sind. Und in Vers 5 heißt es, wir sind zwar viele ein Leib in Christo, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Also mit anderen Worten, einer hängt an dem anderen, einer dient dem anderen. Es kann niemand sagen, ich brauche den anderen nicht, den Wiedergeborenen. Er braucht ihn. Und er soll ihn sogar ergänzen und er soll ergänzt werden durch den einen selben Geist. Das ist ja was ganz anderes als ein autonomes Christsein, ein autonomes Leben, wo sich jeder selbst genugsam ist. Einer sei durch den Geist Gottes das Glied des anderen am Leibe Christi. Also ein Christ, ein Kind Gottes, ist nicht nur für sich selbst allein berufen, sondern zum Leben in der Gemeinschaft des Gesamtleibes. Das ist vielleicht manchmal eine schwierige Frage, die wir uns selbst dann stellen, wo ist mein Platz für die Gesamtgemeinde? Es ist vielleicht auch eine Herausforderung. Ich muss ja auch für die anderen da sein. Will ich eigentlich nicht. Ich habe ja meinen Plan. Den will ich durchziehen. Wenn andere für mich da sind, gut, habe ich nichts dagegen. Aber ich für andere? Aber dazu sind wir als Christen berufen, nicht als natürliche Menschen. In der Welt geht es anders zu. Wer sich also diesem Leben des Dienstes entzieht, dieser Gemeinsamkeit, entzieht sich in Wahrheit dem Haupt dieses Leibes. Er entzieht sich dem Leben aus Gott. Hier gilt auch das Wort aus Sprüche 18, Vers 1. Das klingt dann ganz aktuell. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und setzt sich gegen alles, was gut ist. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und setzt sich gegen alles, was gut ist. Das soll natürlich nicht geschehen. Welche Gaben das einzelne Glied empfängt, ist in diesem Maß der Gabe Christi begründet. Auf der einen Seite ist es wunderbar, dass sich niemand um eine Gabe bemühen muss, dass er nicht kreativ sein muss, eine Gabe zu finden, zu erfinden, die er einsetzt. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder so eng, dass Gott sagt, du kannst ohne mich nichts tun. Ich muss dich beschenken. Also er könnte zu mir sagen so, Wolfgang, ich kann dich überhaupt nicht gebrauchen. Erst wenn ich dich beschenke. Das andere kannst du alles vergessen. Bilde dir nicht ein, dass ich dich gebrauchen kann. So muss ich das annehmen. Gott will mich nur an dem gebrauchen, was er mir schenkt. Ich kann mir das auch nicht aussuchen. Wir dürfen wohl um beschenkt sein bitten, aber wir können Gott nie bestimmen, in welcher Weise er uns zu beschenken hat und will. Die Erhabenheit und Heiligkeit Gottes lässt dies nicht zu. Alles, was der Herr gibt, gibt er nach seinem Verständnis und nach seiner Erkenntnis völlig aus Gnaden. Er allein weiß, was wir brauchen. Auch der gläubige Mensch weiß nicht, was er braucht. Nur Jesus weiß, was jeder von uns braucht. Und darum gibt er die richtigen Gaben. Er schenkt sie frei. Wir lesen es in 1. Korinther 12 in diesem Zusammenhang ganz deutlich. Da werden ja wunderbare geistliche Gaben aufgezählt, die der Gemeinde Jesu zur Verfügung quasi gestellt wird, um zum Bau der Gemeinde beitragen zu können. Ab Vers 4. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist. Es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein einziger Herr. Es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Wir können also die Betonung noch einmal darauf legen, es ist ein Gott, der wirkt, alles in allem. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum allgemeinen Nutzen. Einem wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit, dem anderen wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen wird der Glaube in demselben Geist gegeben. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in demselben Geist. Einem anderen Wunder zu tun. Einem anderen Weissagung. Einem anderen Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Sprachen, einem anderen die Sprachen auszulegen. Dies alles wirkt derselbe eine Geist. Und jetzt kommt nochmal die Betonung. und teilt einem jeglichen seines zu, nachdem er will. Nicht nach dem, was der Einzelne wünscht, sondern nach dem, was Gott will. Das setzt also auch voraus, dass ich bereit bin, diese Geschenke Gottes anzunehmen, gleich was es auch ist. Nachdem also er will, dadurch, dass der Gläubige sich die Gnadengaben nicht selbst aneignen kann, bleibt er also vor dem Hochmut des Verdienstes bewahrt. Denn das, was er selber bringen könnte, könnte in ihm Stolz und Hochmut hervorbringen. Ich mach doch das. Ich bin doch das. Und um diesem entgegenzuwirken, hat der Gläubige nichts, was er zum Bau des Reiches Gottes einsetzen kann. Er muss es geschenkt bekommen. Und dennoch heißt es in 1. Korinther 12, 31 und Kapitel 14, Vers 1, strebt, da kommt plötzlich wieder dieses Wort, doch tu was, strebt nach den besten Gaben oder fleißiget euch der geistlichen Gaben. Das bedeutet nicht, arbeitet so, dass ihr diese Gabe bekommt, die ihr wollt, sondern das heißt, dieses Streben und fleißig sein, seid geöffnet und bereit für das, was Gott euch geben will. Da ist das Wort der Heiligung angesprochen, das Heiligungsleben. In 1. Thessalonicher 4, 3 steht es ja, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei. Das heißt also, ihr sollt ein Gefäß sein, was beschenkt werden soll durch die Gaben Gottes des Geistes. Das ist Heiligung, aber auch Kolosser 3, 18. Da wird ja so ganz deutlich gewisse Kriterien in unserem Leben angesprochen, die einfach nicht da sein sollen, damit das Geschenk Gottes Raum gewinnt. Das heißt, streben nach den besten Gaben, streben danach, dass ich das empfangen kann, was Gott mir gibt. Ich lese mal Kolosser 3 und die bekannten Verse, Vers 8. Nun legt alles ab von euch, den Zorn, den Grimm, die Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Lügt nicht untereinander. Zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus, damit Platz wird für die Geschenke Gottes. Vers 10. Zieht den Neuen an, der da erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das heißt, strebt nach den besten Gaben, nach den Gaben, die euch gegeben werden sollen. Besten heißt ja nicht, ach, ich möchte gern die haben von dem Bruder oder der Schwester. Das heißt nicht, ich soll nicht danach streben, was der andere bekommen hat, weil ich das jetzt als das Beste empfange, sondern das Beste, was Gott für mich bereitet hat, für mich ganz persönlich, damit ich Mitarbeiter sein kann an seinem Reich. Also das Heiligungsleben ist wichtig, damit Jesus Christus uns mehr erfüllen kann und so eingliedern kann an seinem Leib, damit dieser Leib auch durch uns, durch mich auferbaut wird. Die Bereitschaft, vom Herrn gebraucht zu werden, nachdem wir den Heiligen Geist empfangen haben, beschreibt der Apostel Paulus auch im 1. Korintherbrief Kapitel 6, in dem er das zu einer Frage macht den Gläubigen gegenüber, und sagt, wisst ihr denn nicht, Vers 15, dass eure Leiber, also hier wird jetzt nicht nur vom Geist geredet, ja, es wird nicht vergeistlicht alles, dass eure Leiber Christi Glieder sind? Also der ganze Mensch soll mit eingespannt werden. Nicht nur so, wie manche sagen, Hauptsache, es kommt darauf an, was ich innen glaube, was ich außen tue, das spielt gar keine Rolle. Da kann ich ja machen, was ich will. Nein. Der ganze Mensch soll Christus zur Verfügung stehen. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Christi Glieder sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei doch ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer an der Hure hängt, der ist ja ein Leib mit ihr? Denn es werden die zwei ein Fleisch sein. Wer aber an dem Herrn hangt, der ist ein Geist mit ihm. Und unter diesem einem Geist hängt auch der Leib mit dran, der mit in diese Arbeit der Gemeinde Jesu gezogen werden soll. Es gibt einzelne Gaben zum Dienen untereinander. Also jeder hat eine Gabe empfangen, um auch dem nächsten Gläubigen, dem Bruder, der Schwester in Ergänzung dienen zu können. Diese Gaben können ganz unterschiedlich ausfallen. Gott kann auch die natürlichen Gaben mitheiligen. Er muss es nicht. Das musste ich persönlich also auch sehr lernen. Gerade am Anfang des Glaubens, da denkt man ja immer, das, was man vorher alles so konnte, das muss Gott jetzt gebrauchen. Einer ist ein toller Büromann und jetzt seine Bürokenntnisse müssen unbedingt natürlich im Reiche Gottes eingesetzt werden. Einer, der spielt Klavier oder singt, selbstverständlich, das muss doch eingesetzt werden. So haben uns viele Leute auch früher empfohlen, das zu tun. Und wir dachten, ja, na, das wollen wir schon. Aber da, wo wir es dann einsetzen wollten, konnte man es gar nicht gebrauchen. Und da haben wir uns dann gefragt, na, was suchen die Leute denn eigentlich, wenn sie das nicht gebrauchen können für sich, was sogar manchmal in der Welt gebraucht werden kann. Und wir lernten, es geht nicht darum, um das, was der Einzelne vor seiner Bekehrung konnte. Gott muss das nicht benutzen. Er kann, wenn er will, es einsetzen. Dann wird die natürliche Gabe geheiligt. Aber man darf nicht von vornherein sagen, das konnte ich schon immer und das werde ich jetzt für den Herrn einsetzen. Da sagt der Herr vielleicht nein. Will ich nicht, brauche ich nicht. Gott gibt Einzelgaben, die also unterschiedlich aussehen können, um in der Ergänzung mit dem Nächsten leben zu können. Dabei ist es aber immer wichtig, auch wenn ich jetzt von den natürlichen Gaben gesprochen habe, die geheiligt werden können, ist es wichtig zu beachten, dass die geistlichen Gaben nie eine Weiterentwicklung der natürlichen Gaben sind. Nie eine Weiterentwicklung, sondern wie ein Hut nimmt die geistliche Gabe die natürliche mit hinein, solange sie sie brauchen will. Aber sie wird in sich gesehen, nicht weiterentwickelt und verbessert. Alles bleibt bei Gott. Alle Ehre gebührt nur Gott. Er gibt sie keinem Menschen. Gott teilt nicht. Das muss uns so als Gemeinde Jesu ganz deutlich werden. Er kann auch nicht teilen. Und dann gibt es Gnadengaben, die nicht nur dem Einzelnen am Leibe dienen, sondern der Gesamtgemeinde dienen. Wir haben gelesen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Diese Aufgaben an der Gemeinde können auch nicht erlernt werden. Sie sind geschenkt von Gott. Und sie dienen jetzt nicht nur einem, sondern sie dienen allen. Dass es Geschenke sind von Gott, bezeugt auch der Apostel Paulus im Blick auf seinen Auftrag, den er sich nicht ausgesucht hat. Er schreibt an die Galater in Galater 1, Vers 11 folgendes: Ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist. Ich hab's auch von keinem Menschen gelernt und empfangen, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Vers 16. Er hat seinen Sohn geoffenbart in mir, dass ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. So fuhr ich zu und besprach mich nicht darüber mit Fleisch und Blut. Kam auch nicht gen Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog hin nach Arabien und kam wiederum nach Damaskus. Und dort predigte er einfach, was er als Geschenk, als Gabe bekommen hat zur Arbeit an der Gesamtgemeinde als Apostel. Er besprach sich nicht mit Fleisch und Blut. Er hat es von keinem Menschen empfangen, sondern er hat es von Gott empfangen. Das ist Bau der Gemeinde Jesu. Diese Geistesgaben sollen also erkannt werden und entdeckt werden und gefördert werden, auch in der Gemeinde. Denken wir an das, was Paulus Timotheus schrieb. Er machte ihn ja gleichsam aufmerksam, dass es in der Gemeinde bei den Wiedergeborenen überall Gaben gibt. Aber welche Gabe? Das gilt es immer wieder zu entdecken. Im 3. Kapitel vom 1. Timotheusbrief sagt er Folgendes im Vers 8. Die Diener, die dort mitarbeiten, sollen ehrbar sein, nicht zweizüngig, nicht Weinsäufer, nicht unehrliche Hantierung treiben, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen haben. Und dann kommt diese Prüfung, die lass man zuvor versuchen, um zu entdecken, welche Gabe in ihnen ist, und danach, wenn man's gefunden hat, lasse man sie dienen, wenn sie unsträflich sind. Also man soll wirklich davon ausgehen, da ist eine Gabe vorhanden. Gaben sind da. Wir beten darum, dass sie offenbar werden, dass sie entdeckt werden und dass sie eingesetzt werden, die göttlich-geistlichen Gaben. Wenn solche Gabenträger in der Gemeinde nicht vorhanden sind, um die Gemeinde zu versorgen mit geistlicher Zurüstung, dann soll auch die jeweilige Gemeinde sich nicht dieser Armut hingeben, sondern genau das tun, was Jesus zu seinen Jüngern sagte in Matthäus 9, als er ihn zeigte, schaut, die Ernte ist groß, wenige sind der Arbeiter. Jetzt bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte schickt. Die Ernte ist ja auch mit dem Aufbau der Gemeinde identisch. Jede Ehre, die eingesammelt wird, wird hinzugefügt zu dem Leib. Das soll dann die Gemeinde tun, wenn sie merkt, dass die Aufbauarbeit durch mangelnde Gaben in ihrer Mitte nicht mehr so möglich ist. Denn auch die Jünger selbst konnten sich nicht zu Erntearbeitern machen. Sie mussten berufen werden. Das ist also auch eine Frage an die Epheser zugleich gewesen, wie auch an uns, ob wir noch in dieser Erwartungshaltung stehen, darum bitten, dass das Reich Gottes gebaut wird und dass Gaben und Fähigkeiten vorhanden sind, die mitwirken können, sei es am Einzelnen oder einer Gesamtgemeinde. Wir sollen den Aufbau des Leibes Christi durch die Kraft des Heiligen Geistes suchen und dadurch auch die Errettung noch vieler verlorenen Seelen. So wenig können wir uns noch sagen, wie das Einzelglied am Leibe Jesu und der berufene Beauftragte für die Arbeit an der Gesamtgemeinde sich selbst berufen und selbst begaben kann, ist auch der Platz, an dem der Einzelne wirken soll, nicht seiner Entscheidung unterworfen. Auch das müssen wir sagen. Niemand kann selber entscheiden, wo er zu stehen hat. Es tut mir manchmal leid um Brüder und Schwestern, die so verunsichert sind, die tändeln von einer Gemeinde zur anderen, sind nirgends zu Hause und suchen sich selbst einen Platz. Und überall finden sie natürlich was, was ihnen nicht passt, und deswegen finden sie auch keinen Platz. Aber sie suchen nicht den Platz, den Gott ihnen gibt. Und das ist oftmals ein Platz, der uns überhaupt nicht gefällt. Kein Kind Gottes kann dienen, wie und wo es will. Beides bestimmt der Herr. In 1. Korinther 9 lese ich mal Vers 16 und 17 in diesem Zusammenhang etwas. Dass ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen. Ich muss es tun. Ich werde also gar nicht gefragt, ob ich das will. sagt Paulus hier. Gott hat mich nicht gefragt, ob ich das will. Ich muss es tun. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Tue ich's gern, dann wird mir gelohnt. Tue ich's nicht gern, ist mir das Amt doch befohlen. Also wir merken hier eindeutig, hier ging es nicht um die Wahl, was Paulus machen wollte, sondern ging es um das, was Gott bestimmt, was er machen sollte. Ich darf mich gar nicht rühmen, das zu tun, ich muss es tun. Tue ich es gern, wird es mir gelohnt, tue ich es ungern, muss ich es trotzdem tun. Das ist Auftrag der Gemeinde Jesu. Alles soll aber in der Liebe geschehen, haben wir gelesen. Es soll nichts mit Kraft, mit Übermut oder mit Selbstorientierung geschehen, sondern alles in der Liebe Jesu, das heißt organisch. Die Orientierung nach dem Willen Gottes, was ist der Willen Gottes, nach dem Wesen Gottes, soll in der Liebe geschehen. Das sind ja die zwei Hauptgebote, die Angelgebote der Liebe, die schon im Alten Testament aufgeschrieben sind. Einmal in dem Schma Israel, in dem Höre Israel, in dem Glaubensbekenntnis, 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Alles muss in der Liebe geschehen. Das ist der Anfang. Von ganzem Gemüt, aus all deinen Kräften, von deinem ganzen Sein. Und erst dann geht es los. Und das andere ist ihm gleich in 3. Mose 19, 18, was ja auch im Neuen Testament aufgegriffen ist, als Jesus gefragt worden ist nach dem vornehmsten Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Lasst alles in der Liebe geschehen. Also da ist das Fundament, dass es losgeht. Wenn diese Punkte stimmen, durch den Heiligen Geist, Gott lieben, erste Stelle in meinem Leben und den Nächsten lieben wie mich selbst. Und dann geht Aufbauarbeit los. Nur wenn wir uns den Anfechtungen dieser Zeit ergeben, kann dieses Werk verhindert werden. Wenn das sündliche Verlangen der Welt wieder Raum greift in uns, wenn wir resignieren, wenn wir passiv werden, wenn wir uns stoßen und ärgern am Nächsten, statt uns selbst durch den Heiligen Geist mit unseren Gaben anzubieten, kann diese Aufbauarbeit verhindert werden und rückläufig sein. Wo wir aber im Gebet vor dem Herrn stehen, im Aufblick zu ihm bleiben, werden wir nicht unfruchtbar sein. Petrus schreibt im zweiten Brief, im ersten Kapitel, Folgendes von dieser Fruchtbarkeit oder nicht unfruchtbar sein. Folgendes. Ab Vers 5, wendet allen Fleiß daran, reicht da in eurem Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis, in der Erkenntnis Mäßigkeit, in der Mäßigkeit Geduld, in der Geduld Gottseligkeit, in der Gottseligkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe. Denn wo solches Reich bei euch ist, wird es euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer aber solches nicht hat, der ist blind und tappt mit der Hand und vergisst der Reinigung der vorigen Sünden. Also hier werden beide Seiten beleuchtet. Die Kraft des Heiligen Geistes befähigt uns zum neuen Wandel im Glauben und zur Mitarbeit an Gottes Werk, dem Bau seines Reiches und Aufbau des Leibes Christi. Alles kommt von ihm und alles soll zu ihm zurück.